schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich Sie in den nächsten 2 Minuten mit Du anspreche. Dann wird das Ganze vielleicht etwas persönlicher. Bevor wir jetzt mit dem ersten Lied starten, würde ich Sie gerne ermutigen, mitzusingen, laut mitzusingen. Richte deinen Blick heute nur auf Jesus und fokussiere dich nur auf ihn. Und wenn dir das am besten gelingt, indem du vielleicht die Augen schließt oder aufstehst, dann fühle ich auf jeden Fall ganz frei, das zu tun. Oder vielleicht war der eine oder andere von euch jetzt schon mal in einem Fußballstadion und wenn die Lieblingsmannschaft ein Tor schießt, dann kommt Freude auf, man jubelt und gibt dabei vielleicht den Arm in die Luft, weil man sich so freut. Und genau diese Freude können wir auch für Jesus bringen. Wir können uns über sein Werk am Kreuz freuen und das mit erhobenen Armen tun. Oder wir können uns vielleicht auch melden, um ihm irgendwie näher zu kommen und zu berühren. Wir können uns vielleicht vor ihm ergeben, weil wir sagen, Jesus, kann ich mehr, hier bin ich. Und denk einfach nicht darüber nach, was eine Person hinter deinem Leben dir denkt. Es geht um Jesus, es geht um dich und deine Beziehung zu ihm. Und ja, lass uns einfach gemeinsam seinen Namen erheben. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du hier bist, dass du hier jetzt bei uns bist, das hast du uns versprochen, wo 2 oder 3 Menschen in deinem Namen zusammenkommen, bist du da. Danke, dass wir uns auf dein Versprechen verlassen können. Jesus, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jedes einzelne Herz heute erfüllst mit deinem Geist. Mach jedes Herz ganz still, weil wir wissen, du bist ein guter Gott. Danke, dass deine Pläne für unser Leben so groß sind, viel größer als unsere Wünsche und Träume. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir hier heute durch dich verändert und mit dir verändert in die neue Woche starten.
Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes 3, 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten begrüße ich Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst am 26.02. in Vokavit. Das ist der erste Sonntag der Passionszeit. Ganz besonders begrüßen möchte ich Pfarrer Joachim Fritz aus Fleißbach. Schön, dass Sie heute bei uns sind und den Gottesdienst mit uns feiern werden. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr ist Gebetskreis hier in Medenbach. Der Kirchenchor um 20 Uhr fällt aus. Am Dienstag ist um 16.15 Uhr Konfirmandenunterricht. Am Donnerstag um 19.30 Uhr findet der Gebetskreis in Breitscheid statt. Am Freitag außerdem auch in Breitscheid um 9 Uhr das Bibelwalking. Der Treffpunkt ist wie gewohnt am Neustadthof in Breitscheid. Um 17.30 Uhr findet auch dort die CVJM Jungscher statt. Um 19.30 Uhr der Männerkreis und noch eine ganz herzliche Einladung zum Weltgebetstag in der Evangelischen Kirche in Breitscheid. Auch dieser findet am Freitag um 19.30 Uhr statt. Ja. Um 19 Uhr. Also um 19 Uhr am Freitag in Breitscheid der Gottesdienst zum Weltgebetstag. Nächsten Sonntag, wie gewohnt zu den Gottesdienstzeiten, eine herzliche Einladung um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr hier in Medenbach. Auch der Kindergottesdienst trifft sich nächste Woche um 11 Uhr in Breitscheid und auch hier in Medenbach um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 111 Euro und war für die Jugendevangelisation im CVJM Westbund bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für die Stiftung Diastadt der Diakonie Hessen bestimmt. Armut, Krankheit der Eltern oder eine dramatische Flüchtlingsgeschichte sind oftmals die Gründe für ein Scheitern im Bildungssystem. Kinder sind unsere Zukunft. Sie haben ein Recht auf gleiche Chancen und gerechte Bildung, unabhängig von Herkunft und finanziellen Ressourcen. Es sollen regionale Strukturen aufgebaut werden, um Kinder und Jugendliche langfristig zu fördern. Dafür ist die heutige Kollekte bestimmt. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Ja, auch von mir aus einen herzlichen guten Morgen an alle, die hier sind. Mein Name ist Joachim Fritz, wurde schon gesagt. Ich bin im Moment Schulpfarrer an zwei beruflichen Schulen in Limburg und unterrichte da in der gymnasialen Oberstufe. Vorher bin ich lange Jahre Gemeindepfarrer gewesen in Fleißbach und Merkenbach. Das war zur Zeit, als der Herbert Volk noch hier war in Bleichern und Bedenbach. Also schon ein paar Jährchen her. Wenn ich in der Schule wäre, dann würde ich jetzt so anfangen und sagen, von Mark Twain, das ist der mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn, stammt sinngemäß der Satz, mit jemandem, der immer die Wahrheit sagt, kann man eigentlich nicht zusammenleben. Das geht nicht. Wir würden als Christen möglicherweise antworten, na ja, also ganz so einfach ist es mit dem Lügen ja nun doch nicht. Schließlich haben wir Regeln und Ordnungen, die sich auch bewährt haben und würden auf die 10 Gebote verweisen, die schon im Alten Testament stehen. Es wird Sie überraschen, dass ganz am Anfang, noch vorher, die 10 Gebote eine schlechte Note bekämen. Höchstens eine 4, wenn nicht sogar eine 5+. Und warum das so ist und was es damit auf sich hat, davon will ich ein bisschen mehr später in der Predigt erzählen. Vielen Dank für die Einstimmung, die der Chor schon geleistet hat. Wir wollen uns sammeln und miteinander beten. Herr, unser Gott, lass dir Dank sagen an diesem freundlichen Morgen für die Dinge, die uns gelungen sind in den letzten Tagen. Für Menschen, die uns gut getan haben, für Vorhaben, die wir abschließen konnten, für all das, was wider Erwarten doch gut und freundlich war. Wir wollen dir auch danken dafür, dass wir Orientierungsmaßstäbe haben und für die Gelegenheiten, bei denen es uns gelungen ist, sie auch umzusetzen. Wir danken dir dafür, dass wir auch mit dem, was nicht so gut war, vor dich treten dürfen und dass du um uns weißt und damit auch umgehen kannst. Wir bitten dich jetzt sehr um deinen Geist, dass er uns beim Singen anleite und beim Reden und Hören auch und danken dir für diese besondere Zeit, die wir haben. Amen. Ja, es geht jetzt gleich weiter mit der Lesung der 10 Gebote, Exodus 20. Stehen Sie aufgeschrieben.
Ich lese aus 2. Mose 20 die Verse 1 bis 3, 7 bis 8 und 12 bis 17. Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, denn du wirst lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, sein Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Ja, dann können wir eigentlich im Thema fortfahren. Neulich beim Kaffeetrinken im Familienkreis am Sonntagnachmittag, Wie das so ist, man redet über Gott und die Welt und einer sagt, wenn sich alle an die 10 Gebote halten würden, dann sähe es auf unserer Welt besser aus. Ich glaube, wir würden alle dem zustimmen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wie viel menschlicher wäre unser Alltag, wenn die Wahrheit mehr geachtet würde, wenn das Eigentum respektiert würde und wenn die Gier und die Unbescheidenheit abnehmen würden. Alles das sind ja Forderungen, die in den 10 Geboten drinstehen. Sie haben sich bewährt und verdienen von daher, die meisten würden das sicher so sagen, eine gute Note, eine 2, wenn nicht sogar eine 1-. Aber das Erstaunliche ist, ganz am Anfang der Bibel, ich sagte es schon, hätte Gott selber diesen Geboten höchstens eine ausreichend gegeben, wenn nicht sogar eine 5+. Und warum das so ist, das wird jetzt an einer ersten Stelle deutlich. Wir hören einige Verse aus 1. Mose 2.
Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein. Und er gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.
Haben Sie diesen letzten Satz gehört? Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tage wirst du des Todes sterben. Was ist der Hintergrund? Eigentlich sind es paradiesische Zustände. Der Mensch hat alles, was er braucht. Entschuldigung. Er könnte wunschlos glücklich sein, aber da gibt es diesen einen Baum, der Klugheit verspricht, das Wissen um Gut und Böse. Und ausgerechnet dieser Baum ist ein Tabu. Iss nicht von seinen Früchten, sagt Gott, sonst musst du sterben. Tja, da war er also, der Reiz des Verbotenen. Schon im Paradies ist die Verlockung da. Und wir hören, welche Stimme die Verlockung hat. Der Text steht in Genesis 3.
Die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr von dem Baum esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.
Die Frau und der Mann essen und die Früchte des Baumes halten ihr Versprechen. Die erste Erkenntnis stellt sich ein und mit ihr gleich eine Ernüchterung. Wir sind nackt und die Scham kommt und die Abgrenzung voneinander und das Misstrauen und all diese Dinge gleich mit. Liebe Geschwister, die Erkenntnis von Gut und Böse ist im Rahmen der Paradieserzählung wirklich ein Rückschritt. In dieser Umgebung waren die Früchte des Baumes nicht nötig für ein gutes Leben. Und wenn uns das heute alles ziemlich sonderbar erscheint, dann zeigt das einerseits, wie weit wir mit unserem Denk- und Lebenshorizont schon von dem entfernt sind, was Gott wohl eigentlich gedacht hat. Weil er nahe ist, hätten die 10 Gebote zu Beginn tatsächlich eine 4 oder eine 5 bekommen. Sie waren nicht nötig. Aber möglicherweise zeigt diese seltsame Geschichte noch mehr. Vielleicht sind wir Menschen gar nicht gemacht für eine Welt ohne Herausforderungen, ohne Anlässe für Neugier und ohne so etwas wie eine Grenzerfahrung. Jedenfalls hat man dieser Geschichte meines Erachtens sehr Unrecht getan, als man sie später die Sündenfallgeschichte genannt hat. Das ist wirklich falsch, denn das Wort Sünde, Hamartia, kommt hier gar nicht vor, sondern erst später. Wir werden noch später kurz davon hören. Schauen wir noch einmal genauer hin. Als die Frau vor dem Baum steht, handelt sie doch modern gesprochen selbstbestimmt, oder? Autonom, sagen wir. Sie beurteilt die Lage, sie denkt nach über die Beschreibungen, die sie von dem Baum gehört hat, von Gott und von der Schlange, und dann entscheidet sie selbst. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was wir den jungen Leuten heute sagen? Ich predige das in der Schule von morgens bis abends. Beurteilt die Lage selber, ihr jungen Leute. Wägt ab, verschafft euch einen Überblick und dann trefft eure Entscheidungen. Hinter diesen Empfehlungen stehen die großen Werte, die wir heute haben. Persönliche Freiheit, Respekt vor der Entscheidung des anderen, die anders sein kann als meine. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Würde von uns Menschen zeigt sich genau darin, dass wir in dieser Weise leben können, frei und selbstbestimmt und ohne Zwang. Und ich bin weit davon entfernt, diese Werte kleinzureden. Und doch gibt es ein Aber. Und dieses Aber ist verbunden mit einer elementaren Lebenserfahrung, die wir alle gemacht haben, ich und Sie auch. Man will etwas Gutes, aber es geht schief. Eltern strengen sich an, motivieren ihr Kind, dass es die weiterführende Schule besucht, und das Kind ist damit überfordert. Wissenschaftler vor 150 Jahren, 140 Jahren, entwickelten endlich das Automobil, das Selbstfahrende, um die Beweglichkeit und den Transport wesentlich zu erleichtern. Und dieses Automobil bringt Todesopfer und bringt Umweltverschmutzungen großen Ausmaßes. Wir haben vor 15, 20 Jahren unsere Volkswirtschaften aus guten Gründen weltweit verflochten und waren deswegen vor 3 Jahren alle von einem Virus betroffen, das doch so weit weg war in China, und spüren jetzt die Krise, wenn andere Mitspieler in Kriegen und Gewalt aus der Reihe tanzen. Unser Leben, und das ist für mich die wichtigste Botschaft dieser Erzählung vom Garten Eden, ist widersprüchlich, es ist zwiespältig, es ist ambivalent. Es gibt darin oft gleichzeitig Gutes und Schädliches, Heilvolles und Unheilvolles. Die Frau will Klugheit und sie verspielt damit gleichzeitig den Lebensraum, den Gott ihr eigentlich zugedacht hatte. Der umfriedete Garten, liebe Geschwister, dieser Garten Eden, es ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist, Sie kennen den Film, die Älteren, jenseits von Eden. Das ist unsere Welt. Das ist der Ort, an dem wir leben, jetzt und heute. An diesem Ort wird gelebt mit Mühe und Anstrengung. Aber die Arbeit sichert auch das Brot. Wir hören, im Schweiß des Angesichts sollst du dein Brot essen. Ja, aber wer nach gehöriger Anstrengung sich den Schweiß abwischt und auf das sieht, was da geworden ist, der ist doch nicht selten auch stolz und gönnt sich ein kühles Bier oder auch zwei. So ist das. Die Frau hört damals, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Das stimmt bis heute. Und man hört zugleich, dass die Strapazen der Geburt recht schnell überwunden scheinen, wenn das Glück über das neue Leben sich so überwältigend einstellt. Alles in allem sind wir wohl nicht fürs Paradies gemacht. Aber das Leben jenseits von Eden bleibt von Gott begleitet, nicht selten auch gesegnet. Und die zuerst so umstrittene Erkenntnis von Gut und Böse, die erhält hier ihren Sinn. Soweit ein erster Gedankengang. Wir hören noch einmal die Band mit einer Musik. Wir haben im ersten Gedankengang gesehen, dass zunächst so umstrittene Wissen über Gut und Böse wird jenseits von Eden zu einem Werkzeug, das uns hilft, erträglicher miteinander auszukommen und so etwas wie ein gelingendes Miteinander auch zu erreichen. Der Eindruck am Kaffeetisch war also gar nicht so verkehrt, dass die 10 Gebote eine gute Note verdienen. Aber eines fehlt noch, und es ist mir wichtig, das noch zu sagen. Sie erinnern sich, dass ich davon sprach, dass diese Geschichte aus Genesis 2 oft als Sündenfallgeschichte bezeichnet wird und dass ich dem widersprochen habe. Wir sagten, das Leben in seiner Widersprüchlichkeit, das uns allen auferlegt ist, das ist noch keine Sünde. Das ist noch keine Sünde. Die Sünde, die kommt erst später, nämlich in der Erzählung von Kain und Abel, 1. Mose 4. Die meisten werden diese Geschichte kennen. Kain wollte, wie sein Bruder Abel, auch etwas Gutes. Er wollte der Aufforderung Gottes gehorsam sein und ihm ein Opfer bringen. Aber für Kain geht die Sache mit dem Opfer schief. Er kommt bei Gott damit nicht an, warum auch immer. Jedenfalls erlebt Kain an dieser Stelle die dunkle Seite der Widersprüchlichkeit des Lebens. Das Gute wird gewollt und nicht erreicht. Wenn man so will, ist Gott selbst sogar daran beteiligt. Erst jetzt, an dieser Stelle, an denen das Leben für Kain wirklich eine Herausforderung bereithält, kommt die entscheidende Frage im Blick auf die Sünde. Wie gehe ich mit Enttäuschung, mit Kränkung, mit dem Empfinden von großer Ungerechtigkeit eigentlich um? Wie gehe ich damit um? Die Antwort und die Anforderung, die Gott an Kain stellt, die hören wir jetzt in der Lesung aus Genesis 4.
Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lautet die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, aber du herrsche über sie.
Noch einmal der letzte Vers, ich muss den ein bisschen übersetzen. Wenn du fromm bist, das heißt, wenn du gut bist, wenn du das Gute im Leben ins Zentrum stellst, dann kannst du frei den Blick erheben. Wenn du aber nicht fromm bist, wenn du nicht gut bist, dann lauert die Sünde vor der Tür. Das heißt, vorausgesetzt ist hier wieder, dass der Mensch beides sein kann. Er hat die Wahl, das ist das Wichtige. Die Sünde lauert vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, und jetzt kommt für mich der entscheidende Vers. Du aber, Kain, herrsche über die Sünde. Damit sagt Gott, du kannst das. Es ist dir möglich, dass du über die Sünde herrschst. Zu dir steht ihr Verlangen, du aber sollst stärker sein als dieses Verlangen. Was ist hier Sünde, liebe Geschwister? Sie wissen das alle, ganz konkret der Gedanke Kains an einen Mord, dass er den Abel umbringt. Und das macht er ja auch. Wenn man das etwas allgemeiner formuliert, dann ist Sünde eine Macht. Ein Verlangen, das nach dem Menschen greift, das er aber beherrschen kann. Eine bedrängende, aber eine vermeidbare Handlungsweise. Sünde, liebe Geschwister, nach dieser Stelle ist kein Verhängnis. Sie ist eine Bedrohung. Das ja, aber eine, die beherrschbar ist. Und an dieser Stelle, in dieser Logik, kann es nur eine Konsequenz geben. Wenn Gott etwas an dem Menschen liegt und ihm liegt etwas an den Menschen, dann gibt er ihm einen Orientierungsmaßstab, wie er denn das Gute fördern und das Böse vermeiden kann. Und dieser Orientierungsmaßstab sind die 10 Gebote unter anderem. Die sollen helfen, dass dem Menschen es gelingt, das Böse zu beherrschen und das Miteinander freundlich zu gestalten. Es gibt später eine Auffassung, ich will das auch hier mal sagen, die der Meinung ist, die Sünde ist viel mehr. Sie ist so etwas wie eine Flut, die über den Menschen hereinbricht und die von ihm gar nicht beherrschbar ist. Wir alle müssen zwangsläufig Sünder sein. Diese erste Stelle in Genesis 4 sagt etwas anderes. Die Sünde ist beherrschbar. Gott traut dem Kain, und damit glaube ich, man kann das sagen, uns Menschen zu, dass wir sie beherrschen. Ja, man muss sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er verlangt es von dem Kain. Du aber herrsche über sie. Und das heißt nichts anderes, als dass Gott den Kain damit respektiert als einen selbstbestimmten Menschen, als genau den Typ Mensch, der in Genesis 2 schon aufgetaucht ist. Die Eva war ein selbstbestimmter Mensch und Gott nimmt das ernst, dass er den Kain an seine Verantwortung erinnert. Darüber, finde ich, darf man erfreut sein. Binden wir den Sack zu. Der Mensch hatte die Freiheit, die Ordnung Gottes zu stören, und er hat es getan. Die Konsequenz ist ein Leben im Widerspruch, mit guten Seiten, aber auch mit der Möglichkeit, dass es schief geht. Was folgt, ist ein Leben jenseits von Eden, nicht im Paradies, aber zugleich ein Leben mit der grandiosen Einsicht, dass Gott aus der Konsequenz des Ungehorsams ein Instrument für das gelingende Miteinander gemacht hat. Die Klugheit, das Wissen um Gut und Böse ist uns Menschen zu eigen und hilft uns zum Leben. Und die 10 Gebote, sie kriegen eine 2, wenn nicht sogar eine 1 minus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. So, jetzt aber ein Lied mit Gesang von der Band. Sehr gut.
Your grace, the dance, the deepest waters.
Wir wollen das Fürbittgebet sprechen und bitte Sie dazu aufzustehen. Herr unser Gott, Gut und Böse sind Orientierungspunkte für uns, damit uns das Leben gelingt. Wir danken dir für die Möglichkeit zu unterscheiden und bitten dich um den Mut, dich immer wieder danach zu fragen und danach auch zu handeln. Wir bitten, gib uns auch dann Lebenskraft und Lebensfreude, wenn sich nicht alles Gute einstellt. Wir bringen vor dich die Menschen, die mit besonderen Gefühlen, nicht immer angenehmen, dem, was kommt, entgegensehen, weil sie einsam sind, weil sie krank oder alt geworden sind. Wir bringen dir auch die Menschen, die keinen Frieden haben und so vieles nicht, was sonst zum Leben dazugehört. Auch die, die heute an Sonn- und Feiertagen arbeiten und Verantwortung tragen, manchmal unter großer Belastung. Sieh freundlich auf all diese Menschen, Gott, auch auf uns. Zeige uns immer wieder die Schönheit an dem Platz, an dem du uns hingestellt hast. Hilf uns, in der kommenden Woche dem Guten Raum zu geben. Und wir beten miteinander: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Wir hören die Band mit dem Lied vor dem Segen. Ja, das war richtig passend. Es ist ganz viel von dem angeklungen, was hinter den vertrauten Worten des aaronitischen Segens steht. Und die Energie, die darin für uns enthalten ist. Vielen Dank für diese musikalische Einleitung zum Segen. Ich möchte Ihnen jetzt auch sprechen und bitte Sie dazu aufzustehen. Geht in diesen Tag. Und geht in die neue Woche unter Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz für ein Lied des Chores.
So.